Radio Prag, Nachrichten.
Die Rückgabe von Eigentum an Kirchen könnte sich verzögern. Der Verkauf des Prager Palais Lobkowitz an Deutschland kommt erneut auf den Kabinettstisch. Die Ergebnisse des ersten landesweiten Hoteltests wurden veröffentlicht. Der Streit um die geplante Rückgabe von Eigentum in Milliardenwert an die Kirchen und Glaubensgemeinschaften in Tschechien spitzt sich zu. Die oppositionellen Sozialdemokraten und Kommunisten kündigten eine Blockadetaktik im Abgeordnetenhaus an, um die Abstimmung hinauszuzögern. Beide Fraktionen verhinderten am Freitag eine Nachmittagssitzung der unteren Parlamentskammer. Die Sozialdemokraten forderten eine Auflistung der im Kommunismus beschlagnahmten und zurückzugebenden Grundstücke. Nach dem Willen der Regierung sollen die Kirchen über 30 Jahre mit umgerechnet 2,3 Milliarden Euro entschädigt werden. Zudem sollen die 17 Glaubensgemeinschaften Immobilien im Schätzwert von 2,9 Milliarden Euro zurückerhalten. Die Immobilien waren nach dem Zweiten Weltkrieg von den Kommunisten beschlagnahmt worden. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Freitag eine Novelle des Baugesetzbuches verabschiedet. Die neuen Regelungen sollen den Baugenehmigungsprozess vereinfachen. Der zuständige Minister für regionale Entwicklung, Kamil Jankowski, sprach von einer Stärkung des Prinzips ein Bauvorhaben, ein Amt, eine Entscheidung. Die Novelle muss noch vom tschechischen Senat beurteilt werden. Die tschechische Regierung wird sich erneut mit dem Verkauf des Prager Palais Lobkowitz an Deutschland beschäftigen. Der bisherige Vorschlag zum Verkauf sei mittlerweile um ein Gutachten zum Wert des historischen Gebäudes ergänzt worden, schreibt die Presseagentur CTK. Bis Ende Juni könnte das Thema daher dem Kabinett ein weiteres Mal zur Entscheidung vorgelegt werden, heißt es. Im Palais Lobkowitz hat die deutsche Botschaft ihren Sitz. Vom Balkon des Gebäudes verkündete Außenminister Hans-Dietrich Genscher 1989 die Ausreise von Flüchtlingen aus der DDR. Wegen dieser geschichtlichen Bedeutung will Deutschland das Gebäude erwerben. Im Gegenzug hat der Bund ein Grundstück für einen neuen tschechischen Botschaftssitz in Berlin angeboten. Grundsätzlich hat die tschechische Regierung dem Tausch bereits zugestimmt. Das deutsche Unternehmen Arriva will Bahnstrecken in Tschechien bedienen. Dies berichtet die Tageszeitung Mladá Fronta Dnes in ihrer Freitagsausgabe. Die Firma, die eine Tochter der Deutschen Bahn AG ist, hat dafür ab dem Winterfahrplan Kapazitäten auf zwei Strecken reserviert. Es handelt sich um die Strecken zwischen Prag und Velvary in Mittelböhmen und zwischen Prag und dem südböhmischen Krumau. Laut dem Geschäftsführer von Arriva in Tschechien, Jaroslav Richter, steht die Umsetzung des Vorhabens aber noch offen. Dies läge an vielen Faktoren, vor allem den Verhandlungen mit den Kreisen, teilte Richter mit. In Tschechien wurde der erste landesweite Hoteltest durchgeführt. Organisiert wurde die Abstimmung vom Eventveranstalter Convencia. Bei den Luxushotels siegte das Prager Marmaison Suite Hotel Pachtov Palace, bei den Vier-Sterne-Häusern das Hotel Budweis in der gleichnamigen südböhmischen Stadt, bei den Drei-Sterne-Häusern das Family Hotel Okosch in Mittelböhmen. An dem Test hatten 265 tschechische Hotels teilgenommen, das entspricht rund 10% der Gesamtzahl im Land. Über die Finalisten konnte die breite Öffentlichkeit per Internet abstimmen. Die Abstimmung wurde allerdings vom tschechischen Hotel- und Restaurantverband boykottiert. Laut dem Verband seien die Ergebnisse nicht objektiv, da die Abstimmung über Internet von den Hoteliers beeinflusst werden konnte. Und zum Abschluss die Wetteraussichten. Am Samstag ist es in Tschechien meist heiter bis wolkenlos. Am Abend können Quellwolken aufkommen mit vereinzelt Gewittern oder Schauern. Es wird sommerlich warm bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 28 und 32 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm laden wir Sie ein weiteres Mal zu einem Spaziergang durch Prag ein. Er führt uns diesmal an einen Ort, an dem vor genau ziemlich 70 Jahren scharf geschossen wurde. In die orthodoxe Kathedrale der heiligen Kyrill und Methodius. Welche Kämpfe damals hier stattgefunden haben und warum das Gotteshaus heute auch eine nationale Gedenkstätte ist, das erfahren Sie im späteren Verlauf der Sendung. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit unserem Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Die Bevölkerungen werden immer älter. Das ist zumindest in der nördlichen Hemisphäre und damit in Europa wie auch in Tschechien der Fall. Warum das so ist und welche Konsequenzen sich Staaten wie Tschechien daraus ableiten, das sagen wir Ihnen in unserem ersten Beitrag. Und Václav Havel vor der Linse. Am Freitag wurde im Altstädter Rathaus von Prag eine Fotoausstellung über Václav Havel eröffnet. In ihr werden Fotos des ehemaligen Dichterpräsidenten und Dissidenten gezeigt, die Fotografen der Presseagentur CTK von ihm in den Jahren von 1988 bis 2011 gemacht haben. Über weitere Details der Ausstellung informieren wir Sie in unserem zweiten Beitrag. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Der 15. Juni wird weltweit als der Tag gegen Misshandlung von Senioren begangen. Gerade alte Menschen sind oft ein leichtes Opfer der häuslichen Gewalt. Aber nicht nur an diesem Tag, auch sonst soll den Senioren künftig immer mehr Aufmerksamkeit seitens der Gesellschaft und der jeweiligen Staaten zukommen. Denn die Bevölkerung in den Ländern wird durchschnittlich immer älter, zumindest in Europa. Zur Bevölkerungsentwicklung nun ein Beitrag von Marketa Kachlikova.
Eine niedrige Geburtenzahl und eine ständige Verlängerung des menschlichen Lebens aufgrund des immer höheren Lebensstandards und der verbesserten medizinischen Pflege. Das sind die wichtigsten Trends, die die Bevölkerungsentwicklung prägen. Dies gilt allerdings nicht für die ganze Welt gleich, betont Norbert F. Schneider, Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden.
Auf der südlichen Hemisphäre haben wir wachsende Bevölkerung, die immer jünger werden. Und auf der nördlichen Hemisphäre haben wir Bevölkerungen, die schrumpfen, mehr oder weniger rasch, und altern. Und nur um ein Beispiel zu nennen, eine der jüngsten Bevölkerungen hat Niger. Dort ist jeder zweite Mensch jünger als 15. Und in Tschechien ist jeder zweite älter als 40.
Das Leben der Tschechen wird Jahr für Jahr um einige Monate länger. In den letzten zwei Jahrzehnten hat es sich bei den Männern um fast 7 Jahre, bei den Frauen um über 5 Jahre verlängert. Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist das durchschnittliche Menschenalter sogar um etwa 25 Jahre gestiegen. Die Leiterin der Tschechischen Demografischen Gesellschaft, Jitka Richter-Žiková von der Karls-Universität Prag, verweist allerdings auf einen deutlichen Unterschied zwischen West und Ost vor der Wende von 1989.
Die Sterblichkeit war ein Problem des gesamten Ostblocks. Dort ist die Sterblichkeit nicht in dem Maße zurückgegangen, wie es im Westen, etwa in der Bundesrepublik Deutschland, der Fall war. Sowohl die Tschechische Republik als auch die DDR hatten Probleme mit der hohen Sterblichkeit von Menschen im erwachsenen höheren Alter. In der Gegenwart sind wir indes eine überraschende Sache. Die Gebiete der ehemaligen DDR haben ihr Handicap bereits überwunden. In Tschechien dagegen verlängert sich das Lebensalter zwar auch, es ist aber immer noch kürzer als in den beiden früheren deutschen Staaten.
Die positiven Trends in Tschechien sind jedoch ebenso unumstritten.
Es gelingt in hohem Maße, die Sterblichkeit bei Kreislaufkrankheiten zu reduzieren. Im Westen geschieht das seit den 1970er Jahren und bei uns seit den 90er Jahren. Dies wird durch neue Technologien in der Kardiologie ermöglicht.
Die Alterung der Gesellschaft ist eine positive Folge der sich stets verbessernden medizinischen Pflege. Andererseits bemühen sich die Staaten im Rahmen ihrer Bevölkerungspolitik, die Alterung der Gesellschaft durch eine Förderung der Geburtenzahl abzumildern. Durch neue Rahmenbedingungen wird die Familienplanung indirekt beeinflusst. Professor Norbert F. Schneider.
Also sehr allgemein kann man sagen, dass die demografische Entwicklung ein permanenter Prozess ist. Und das, was wir heute erleben, diese spezifische Alterung und Schrumpfung, ist ein Prozess, den können wir in vielen Ländern seit 40 Jahren beobachten. Der entscheidende Wandel jetzt ist, dass man seit wenigen Jahren ihm politisch mehr Aufmerksamkeit schenkt. Also der Wandel ist ja nicht neu, sondern neu ist, dass man ihn heute politisch stärker beachtet. Und es gibt eine ganze Reihe von Strategien, die in den europäischen Ländern sehr unterschiedlich sind, von einer sehr stark geburtenfördernden Politik in Frankreich zum Beispiel zu einer intensiven Strukturpolitik wie Schweden, also wo der Ausbau der Kinderbetreuung im Zentrum steht oder einer starken finanziellen Unterstützung der Familie, wie das in Deutschland der Fall ist. Sehr allgemein kann man zusammenfassen, dass strukturpolitische Maßnahmen, also Kinderbetreuung, eine stärkere Wirkung entfalten als ökonomische Transferleistungen.
Sie hörten einen Beitrag von Markéta Kachlikova zur Bevölkerungsentwicklung in Europa wie in Tschechien. Und wir bleiben im Moldauland, genauer gesagt in der tschechischen Hauptstadt Prag. Seit dem Tod von Präsident Václav Havel ist fast ein halbes Jahr vergangen. Eine einzigartige Fotoausstellung, die im Altstädter Rathaus von Prag zu sehen ist, erinnert nun an Havel als unkonventionellen Staatsmann und Menschen mit Sinn für Humor. Zu sehen sind Schnappschüsse von Fotoreportern der Nachrichtenagentur CTK. Mehr von Martina Schneiberger.
Es sind mehrere Gesichter von Václav Havel, die man in der Ausstellung erkennen kann. Da ist der ernsthafte Staatsmann bei einer offiziellen Militärparade, aber auch der sich amüsierende und etwas schüchterne Schriftsteller. 5 Monate lang haben die Fotoreporter im Archiv nach den gelungensten Fotos gesucht. Aus insgesamt 14.000 Aufnahmen wurden schließlich 100 Bilder zusammengestellt. Der Weg dahin sei aber nicht einfach gewesen, sagt Peter Mach, Chef der Fotobank von CTK.
Wir haben oft darum gekämpft und gestritten, ob ein bestimmtes Foto in die Ausstellung mit einbezogen werden soll oder nicht. Aber diese Kämpfe um die einzelnen Bilder hatten ein gutes Ende. Wir präsentieren nun eine Mischung von Fotos von Havel als Staatsmann und von Fotos, die entweder aus dem Privatbereich stammen oder den Blick hinter die Kulissen bieten. Es sind Bilder, die nicht langweilen und über die sich die Leute amüsieren werden.
Die Fotos stammen von 20 Fotografen. Zu ihnen gehört auch Michal Doležal.
Havel war ein unglaublich freundlicher Mensch, mit dem man alles zum Thema Fotografieren im Voraus besprechen konnte. Aber wenn es dann zum Fotoshooting kam, hat er immer etwas geändert oder etwas verpatzt. Es war darum praktisch unmöglich, ein stilisiertes, geplantes Foto von ihm zu machen. Deswegen musste man geduldig warten und dann den Augenblick einfangen. Es war besser, wenn er nicht mitbekam, dass man ihn fotografiert. Er war nämlich als Regisseur gewöhnt, eher auf der Seite des Beobachters und nicht des Beobachteten zu stehen.
Dass Václav Havel schwierig zu fotografieren war, können auch Doležals Kollegen bestätigen. Durch das wog der Ex-Präsident durch andere Vorzüge auf, wie Milan Krumphansel meint.
Pan Präsident zrovna nebyl asi předurčen k tomu, aby...
Er war nicht dazu veranlagt, einen Star zu spielen. Ich glaube, dass er das Fotografieren nicht besonders liebte. Andererseits war er ein sehr dankbares Objekt für die Fotografen. Viele Fotos sind gelungen, weil er sich nicht verstellt hat. Er war dadurch ein Mitschöpfer der Fotos und hat mit uns zusammengearbeitet.
Auf einem von Krumphansels Fotos tanzt Václav Havel mit einem grünen Kranz auf dem Kopf mit einer Eingeborenen auf den Osterinseln. Der Fotograf.
Das war eine besondere Situation damals auf den Osterinseln. Es wurde ein Programm vorbereitet, bei dem die Eingeborenen uns Tänze vorführten. Präsident Havel saß im Gras, als eine Tänzerin zu ihm kam und ihn zum Tanz aufforderte. Sie zog ihm die Schuhe aus und dabei auch eine Socke. So begannen sie beide zu tanzen. Das war spontan, ich glaube nicht, dass es geplant war.
Die Ausstellung mit dem Titel Präsident ist im Altstädter Rathaus in Prag bis zum 6. Juli zu sehen. Und das war's für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. So wie jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. Und wie könnte es dieser Tage anders sein? Es gibt nur ein einziges Thema, über das Markéta Kachlikova mit Ihnen heute sprechen wird. König Fußball. Anknüpfend an unsere letzte Sendung gehen wir heute sozusagen in die zweite Halbzeit unserer Lektion zum Thema Fußball. Mit Markéta im Studio liest Martina Schneiberger.
haben bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer.
Zelená je tráva, fotbal to je hra.
Der Rasen ist grün, Fußball ist ein Spiel, heißt es in einem tschechischen Lied. Auch in unserem Sprachkurs geht es nun wieder um diesen Sport. Wie bei anderen Sportarten gibt es auch beim Fußball einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Deutschen und Tschechischen. Im Deutschen spielt man gegen jemanden, im Tschechischen allerdings mit jemandem. Also zum Beispiel, Tschechien spielt heute gegen Polen.
Dnes hraje Česko s Polskem.
Allerdings kann man auch die Präposition gegen verwenden.
Česko hraje proti Polsku.
Bei einer Begegnung, in der zwei Teams aufeinandertreffen,
utkace,
handelt es sich um ein
utkání
bzw. einen
zápas.
Die Spielzeit teilt sich üblicherweise in zwei Halbzeiten,
poločas,
jeweils also 45 Minuten. Bei Gleichstand endet das Spiel unentschieden.
Nerozhodně.
Man spricht von einem Remis.
Remíza.
In bestimmten Fällen kommt es zur Verlängerung,
prodloužení,
oder zum Elfmeterschießen,
penalty.
So ermittelt man dann den Sieger.
Vítěz.
Bei einem Turnier,
turnaj,
wie der Europameisterschaft,
mistrovství Evropy,
werden die Mannschaften in Gruppen aufgeteilt. Dort spielt jede einmal gegen jeden.
Každý s každým.
Die ersten beiden Teams aus jeder Gruppe ziehen in das Viertelfinale ein.
Postoupit.
Ab dort gilt das K.O.-System.
Vyřazovací systém.
Der Verlierer,
poražený,
jedes Spiels scheidet aus.
Vypadnout.
Das wiederholt sich im Halbfinale, bis zwei Mannschaften im Finale,
finale,
um den Titel kämpfen.
Bojovat o titul.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute, der passend zur laufenden EM in Polen und der Ukraine dem Dauerthema Fußball geschuldet wurde. Und nun zu unserem letzten Beitrag in der Sendung. Am 27. Mai 1942 verübten tschechoslowakische Fallschirmspringer ein Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, Reinhard Heydrich. Nach einigen Tagen erlag Heydrich seinen Verletzungen. Auf die Tat der Widerstandskämpfer reagierte das NS-Regime mit einer Welle von Vergeltungsmaßnahmen. Die Attentäter versteckten sich nach dem Anschlag in einer orthodoxen Kirche im Prager Stadtzentrum. In diesem Versteck sind die 7 Fallschirmspringer 20 Tage später umgekommen. An dem Ort, wo die Attentäter einst versteckt waren, befindet sich heute eine Gedenkstätte für die Widerstandskämpfer. Im folgenden Spaziergang durch Prag führt sie Martina Schneibergowa in die orthodoxe Kathedrale der Heiligen Kyrill und Methodius.
Spaziergang durch Prag. Wenn man vom Prager Karlsplatz in Richtung Moldau geht, kommt man an der monumentalen Barockkirche vorbei. Sie steht direkt hinter dem Gebäude der Tschechischen Technischen Hochschule und ist schon aus der Ferne nicht zu übersehen. Die orthodoxe Kathedrale der Heiligen Kyrill und Methodius ist hierzulande als letzter Zufluchtsort der Heydrich-Attentäter bekannt geworden. Das Gotteshaus hat jedoch eine längere Geschichte. Erbaut wurde es in den 1730er Jahren, damals für die römisch-katholische Kirche. Am Bau beteiligte sich auch der berühmte Architekt Kilian Ignaz Dientzenhofer. Die Kirche wurde damals dem Heiligen Karl Borromäus geweiht. Im 18. Jahrhundert habe der Sakralbau zu einem Heim für alte Priester gehört, erzählt der Dekan der heutigen orthodoxen Kathedrale der Heiligen Kyrill und Methodius, Jaroslav Šuvarský.
"1783 wurde die Kirche unter Josef II. Säkularisiert und das Gebäude diente dann nicht mehr kirchlichen Zwecken. Als sich die orthodoxe Kirche nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik hierzulande etablierte, suchte sie nach einem Gotteshaus. Sie übernahm diese nicht mehr genutzte Kirche. Sie wurde erneut geweiht und zwar auf 2 Apostel, die Heiligen Kyrill und Methodius. Unsere orthodoxe Kirche pflegt das geistliche Erbe der beiden Slawenapostel sehr. Die Weihe fand am 28. September 1935 statt. Es ist aber interessant, dass in den Akten der Gestapo von 1942 die Kirche immer noch nur als Karl Borromeus Kirche bezeichnet wurde.
Wie kam es dazu, dass die tschechoslowakischen Fallschirmspringer eine Zuflucht eben in dieser Prager orthodoxen Kirche gefunden haben? Jaroslav Šuvarský.
Wir müssen uns zuerst vorstellen, wie die Situation damals war. Im Protektorat entstand damals eine Widerstandsbewegung, die nicht kommunistisch war und an der viele Mitglieder des Turnvereins Sokol teilnahmen. Zwei Mitglieder unserer orthodoxen Kirche, Jan Sonnenwendt, der Vorsitzender des Ältestenrates der orthodoxen Kirche war, und der Kaplan der Kathedrale, Wladimir Petschek, waren Sokol-Mitglieder und so auch mit den Widerstandskämpfern in Kontakt. Die beiden Vertreter unserer Kirche wurden von den Widerstandskämpfern gefragt, ob sie eventuell helfen könnten, und sie haben Ja gesagt. Nachdem die Fallschirmspringer ihren militärischen Auftrag, den ihnen die tschechoslowakische Exilregierung gab, erfüllt hatten, fanden sie in der Kathedrale Versteck. Zuerst kümmerte sich Kaplan Petschek um sie, dann halfen ihnen auch der hiesige Dekan Václav Čikl und der Küster Václav Ornest. Bischof Gorast hatte bis zur Niederbrennung von Lidice von den hier versteckten Attentätern nichts gewusst.
O tom, že jsou tady ukryti parašutisté, nevěděl.
Bischof Gorast wurde erst am 11. Juni von Sonnenwendt und Petschek davon informiert, dass sich in der Kathedrale die Fallschirmspringer versteckt hielten. Die Gestapo suchte tagelang nach ihnen. In der Nacht auf den 18. Juni ließ sie die Kathedrale umstellen. Es waren etwa 800 Soldaten im Einsatz. Die Gestapo wusste jedoch nicht genau, wie viele Widerstandskämpfer in der Kirche waren, erzählt Šuvarský.
Am 18. Juni um 4:15 betrat die Gestapo das Kirchengebäude. Sie gingen damals durch den Seiteneingang und den Gang hinein, in dem sich heute unser Büro befindet. Oben im Chor der Kirche hielten damals drei der Fallschirmspringer Wache. Sie hatten sich immer abgewechselt, weil es in der Krypta, wo sich die anderen befanden, sehr kalt war. Als die drei Wachposten keine Munition mehr hatten und verletzt waren, haben sie eine Giftkapsel geschluckt. Nach Entdeckung der Krypta, in der vier weitere Fallschirmspringer versteckt waren, wurde der Kampf fortgesetzt. Hitler wollte damals möglichst viele Informationen über das Attentat erhalten. Die Gestapo versuchte deshalb, mit den Fallschirmspringern zu verhandeln.
Die Antwort aus der Krypta lautete jedoch: Wir geben nicht auf, wir sind Tschechen. Der Kampf dauerte noch einige Stunden. Die letzten vier Patronen hoben die belagerten Fallschirmspringer für sich selbst auf. Nach dem Attentat auf Heydrich war das Schicksal der orthodoxen Kirche sehr tragisch. Bischof Gorast habe einen Tag nach der Eroberung der Krypta die Nazis sein Leben für die Leben anderer Geistlicher und Kirchenmitglieder angeboten, erzählt Jaroslav Šuvarský.
Er wurde selbstverständlich verhaftet und gefoltert. Am 4. und 5. September 1942 wurden unsere Geistlichen, Bischof Gorast, Kaplan Petschek und Dekan Čikl, sowie Jan Sonnenwendt, auf der Erschießungsstätte in Kobylisy in Prag erschossen. Die Kirchengemeinde wurde praktisch liquidiert.
Nach Kriegsende schien es Šuvarský zufolge zunächst so, als wenn aus der Krypta der Kathedrale eine Art Wallfahrtsort würde, an dem der Widerstandskämpfer gedacht wird. Nachdem 1948 die Kommunisten die Macht in der Tschechoslowakei ergriffen, dürfte man über die Verdienste der Widerstandskämpfer nicht sprechen, weil sie keine Kommunisten gewesen waren. Tschechoslowaken, die in den Reihen der Alliierten im Westen gegen die Nazis kämpften, wurden inhaftiert und zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Das kommunistische Regime hatte deshalb auch kein Verständnis für das Andenken an die Heydrich-Attentäter. Trotzdem versuchte die orthodoxe Kirche im Rahmen ihrer Möglichkeiten, an die mutigen Widerstandskämpfer zu erinnern. Nach der Wende von 1989 initiierte Jaroslav Šuvarský die Entstehung einer Gedenkstätte in der Kathedrale.
Tak jsem se spojil tehdy s prezidentem Havlem.
Ich habe damals Präsident Václav Havel kontaktiert. Mit meiner Frau arbeitete ich den Entwurf für die nationale Gedenkstätte aus. Viel Verständnis für den Entwurf zeigten damals fast alle Institutionen, die wir angesprochen haben. Das Projekt habe ich Anfang der 90er Jahre auch in Großbritannien und in den USA vorgestellt. Um die Gedenkstätte einrichten zu können, musste vor allem auch ein neuer Eingang in die Krypta erbaut werden. Am 28. September 1995 wurde die Gedenkstätte eröffnet. Das kleine Museum im Vorraum sowie der als Gedenkort gestaltete Krypta werden jährlich von rund 25.000 Menschen besucht. Unter ihnen sind sehr viele Schulklassen. Wir machen für sie Führungen und zeigen ihnen Dokumentarfilme. Ich habe mehrmals erlebt, dass dieser Ort auch bei Teenagern, die scheinbar desinteressiert sind, doch viel Interesse weckt. Ich bin froh, den jungen Menschen heutzutage sagen zu können, dass die Tschechen auch ihre Helden haben. Als Begründer der Gedenkstätte freut mich das sehr.
Vor 2 Jahren wurde die Ausstellung in der Gedenkstätte in Zusammenarbeit mit dem Prager Militärhistorischen Institut neu gestaltet. Im Vorraum wird die Geschichte der Fallschirmspringer geschildert. Zu sehen sind auch einige Gegenstände, die den Heydrich-Attentäten gehört haben. Die Krypta wurde in den ursprünglichen Stand gesetzt. Der dunkle, feuchte Raum, in den das Licht nur durch ein kleines Fenster gelangt, vermittelt eine Vorstellung davon, wie sich die dort versteckten Widerstandskämpfer damals fühlen mussten. Die Gedenkstätte für die Heydrich-Attentäter in der Resslower Straße ist stets von 9 bis 17 Uhr geöffnet, und zwar von März bis Oktober, dienstags bis sonntags und von November bis Februar von Dienstag bis Samstag.
Wir haben einen weiteren Spaziergang durch Prag hinter uns gebracht und sind damit auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.